Moin, ich bin Simone und wir sind heute zu Gast im Pfahlbau von Salt & Silver am Böhler Strand. Ich treffe heute Jennifer Timroth. Jennifer ist Umweltschützerin, Kreativkopf und Küstenmensch. Vor 4 Jahren hat Jennifer mit ihrem Mann den Verein Küste gegen Plastik gegründet. Sie haben sich auch eine App überlegt, mit der man ganz leicht über einen Barcode scannen, Hersteller darüber informieren kann, dass man sich gerne Produkte ohne Plastikverpackung wünscht. Was Jennifer so antreibt und was sie sonst noch vorhat, das erfahrt ihr im gemeinsamen Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Deichmomente.
Hey Jennifer, schön, dass du da bist. Ich freue mich tierisch. Ich habe gedacht, wir starten einfach erstmal mit dem Moment, dass du dich vorstellst.
Ja, mache ich gerne. Ja? Also ich bin Jennifer, ich habe den Verein Küste gegen Plastik vor etwas über 10 Jahren gegründet. Ich habe eine ganze Zeit in St. Peter-Ording gelebt und bin jetzt in Süderlügum an der dänischen Grenze. Ich arbeite eigentlich viel für diesen Verein und unsere Kampagnen, aber da denke ich, kommen wir ja wahrscheinlich im Gespräch noch drauf, was das dann im Einzelnen ist.
Ja, bist du hier aufgewachsen?
Nee, ich bin ursprünglich in Hannover aufgewachsen, in Niedersachsen, habe aber so Nordsee einfach auch schon eigentlich viel durch Urlaube so halt erlebt, ne? Und immer auch sehr geschätzt.
Und dann hat es dich irgendwann so gepackt, dass du dir gesagt hast, du möchtest ans Meer ziehen oder wie kam das?
Ja, wie kam das? Muss ich direkt mal überlegen, was eigentlich... Also ich habe in Hannover, ich fange anders an, ich glaube, ich bin jemand, der echt sehr so ein Erdmensch, würde ich sagen, ist. Also ich bin für mich mit Erde sehr verbunden und mit Natur, so das ist eigentlich auch schon immer so gewesen, auch so in meiner Kindheit. Und ich weiß, die letzten Jahre in Hannover haben wir in der 3. Etage gewohnt, so oben in einer wunderschönen Wohnung, also große, helle, echt schöne Wohnung mit jeder Menge Ausblick über all die Leute, die da so draußen rumlaufen und ihren Kaffee trinken und ihrem Business nachgehen. Aber ich habe irgendwann echt gemerkt, dass 3. Etage ist nichts für mich. Ja? Also so, ich kann nicht so gut in Luftschlössern leben. Ich muss irgendwie die Beine auf dem Boden haben und irgendwie Natur um mich herum haben. Und ich habe schon immer auch so, dadurch, dass wir Urlaub gemacht haben auf Hallighoge, so auch dieses Wattenmeer als was ganz Besonderes erfahren. Mhm. Und dann war so die Idee, jetzt eigentlich wollen wir nochmal weg aus Hannover und aus der Stadt. Ist ja manchmal auch so ein Zeitpunkt, wo man irgendwie auch nochmal merkt, so in der eigenen Biografie, jetzt muss ich nochmal was verändern. Mhm. Und dann sind wir also erstmal in Husum halt gelandet, und dann in Friedrichstadt und später dann auf Hallighoge. Genau, habe ich, auf der Hallig habe ich 5 Jahre, glaube ich, gelebt, bevor wir dann wieder ans Festland sind. Aber was war jetzt ausschlaggebend? Ja, ich glaube, es war einfach irgendwie so dieser Ruf der Natur, würde ich fast sagen. So.
Und dann waren es nicht die Berge oder mehr Wald? Also.
Nee, ist schon, also Wasser finde ich schon wichtig, aber Wattenmeer noch mal insbesondere. So diese Gezeiten habe ich immer als was ganz Tolles erlebt hier. Also das Wasser ist mal da, aber es ist nie selbstverständlich, weil irgendwann ist es auch wieder weg. Mhm. Und du hast eine Landschaft, die sich eigentlich permanent wandelt und eigentlich in diesem Wandel auch ihre Lebendigkeit zeigt. So. Mhm. Ich weiß, der erste Urlaub, den wir auf Hoge gemacht haben, Da habe ich in Hannover noch gearbeitet in der Werbeagentur, also in einem ganz anderen Kontext eigentlich als heute. Mit Kampagnen, mit 16-Stunden Arbeitstagen zum Teil, mit richtig viel Stress und völlig ohne Erdung. Und dann, dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt mal irgendwie auf der Hallichter Urlaub machen. Und ich weiß nur, dass ich da fast nicht gesessen habe, weil ich irgendwie immer am Fenster gestanden habe oder irgendwie draußen geguckt habe, weil irgendwie, was weiß ich, all diese tollen Vögel da waren oder das draußen halt. Also das hat mich sehr gerufen. Ah, faszinierend. Und das hält eigentlich bis heute an.
Wie schön. Und dann hast du auch einige Jahre in St. Peter-Ording gelebt. Mhm. Wie war die Zeit für dich hier?
Das war auch eine ganz spannende Zeit und auch eine wichtige, glaube ich, so, weil wir, also wir hatten, damals hatten wir ein Geschäft in der Dorfstraße in Böhlen. Und ja, das war halt irgendwie, also ich habe gemerkt, dass ich irgendwie diese Agenturarbeit nicht mehr machen konnte, so, ne? Also ich irgendwas, also Kommunikation, ich habe Kommunikationswissenschaften ja studiert, so, das ist auch eine Sache, die ich irgendwie, die ich spannend finde und glaube ich auch gut kann. Aber es waren irgendwie alles so gar nicht meine Themen, ne? Also es ging irgendwie immer darum, irgendwas zu verkaufen und auch Sachen, wo ich irgendwie auch gar nicht so ja, weiß ich nicht,
Den
den
Bezug.
Bezug dazu hatte, so, ne? Wo das irgendwie hat mich dann oft sozusagen thematisch gar nicht so angesprochen. Und dann hatten wir diese Idee, ich habe eine Zeit lang, also ich habe sehr viel fotografiert hier immer und dann hatte ich irgendwie die Idee, diese Fotos auf Treibholz zu transferieren. Und das war halt irgendwie eine total schöne Sache, weil du hast, das gibt so einen tollen Effekt. Wenn du dieses Foto, das kannst du mit Holzleim halt transferieren, irgendwie auf das Holz. Und dann hast du ein Motiv, was ja hier ganz häufig auch mit viel Himmel ist oder so,
Ja.
ne, wo du wirklich dann viel blauen Himmel hast. Und da siehst du halt zum Beispiel diese Holzstruktur dann
Ja.
durch. Ne, und das geht
Ja.
dann halt so ineinander über. Fand ich total faszinierend und schön. Und so haben wir dann diesen kleinen Laden gemacht mit eben, ja, mit selbstgemachten Sachen, so Unikaten, ne? Fotos auf Treibholz oder auch ja, eigene Zeichnungen. Und mein Mann hat auch gemalt mit Acryl und Öl und so und solche Sachen dann angeboten. Das war einfach ein ganz anderes Ding. Ne? Also wirklich einfach die Arbeit mit den Händen dann wieder so als Ausgleich zu einer langen Phase, wo einfach alles nur im Kopf
Ja.
stattgefunden hat. So, und genau, das hat auch Spaß gemacht. Ne? Es war, es ist, glaube ich, auch ein Laden gewesen, wo viele Leute gerne hingekommen sind, den sie irgendwie schon besonders fanden. Aber man muss halt irgendwie sagen, also er wäre jetzt nicht in der Lage gewesen, uns über lange Strecken wirklich finanziell zu tragen. Ne?
Aber es war eine Erfahrung auf jeden Fall, wert,
Ja,
die
auf
du
jeden
nicht missen
Fall,
möchtest.
genau, weil das eben wirklich auch sehr, ja, in vielen wirklich sehr gegenständlich war.
Und ist was geblieben aus diesem Handwerk für dich?
Also was, ja, also eigentlich das Zeichnen ist da draus geblieben. Ne? Also ich habe schon einfach auch in der Zeit in dem Laden sehr, sehr viel mehr gemerkt, dass es irgendwie, dass es mir ein Anliegen ist, mich auch sozusagen so auszudrücken. Ne? Also das macht man ja, indem man irgendwie fotografiert und bestimmte Stimmungen transportiert
Ja.
oder so. Also mir hat mal jemand, der meine Fotos länger gesehen hat oder längere Zeit, die ich dann irgendwie damals noch auf Facebook gepostet habe. Und dann lernten wir uns tatsächlich irgendwann mal persönlich kennen. Also es ist ja auch oft so, dass du mit Leuten dann verbunden bist, die du noch nie irgendwie kennengelernt hast. Und was der dann als erstes zu mir sagt, der hat gesagt, ich weiß, wie sie sehen, aber nicht, wie sie aussehen. Also
Oh, schön.
hatte dann quasi, ja, also so, dass du einfach über das, was du da selber entdeckst, ja auch was über dich sagst. So, ne?
Ja, das ist ja in vielen Berufen so, ne? Ob das Schauspieler sind oder Maler oder die drücken ja alle das Innere aus im Grunde, was sie fühlen oder wie sie gerne etwas transportieren möchten nach außen,
Genau,
ne?
und das ist was, glaube ich, was sich
Ja.
entwickelt hat, auch so
Ja.
in der Zeit. Ne? Und so ein Ausdruckswunsch, der ist für mich jetzt auch einfach immer noch geblieben. Also ich zeichne halt viel, einfach auch ja kommunikativ, jetzt nicht künstlerisch, sondern einfach um Geschichten klarzumachen, Sachen zu erklären und
Und
so.
machst du das jeden Tag?
Ich zeichne auf jeden Fall jeden Tag, aber manchmal auch nur in so ein Tagebuch. Also ich habe so
Darauf
ein
wollte ich hinaus.
visuelles Tagebuch, was ich führe, genau, und wo einfach ja von jedem Tag so manchmal vier oder auch drei oder so was kleine Zeichnungen reinkommen von dem, was
Überrascht
ich
es dich
erinnere.
manchmal selber, was der Finger da zeichnet? Was vielleicht vorher gar nicht so präsent im Kopf war. Also mir geht es manchmal so, wenn ich texte, dass das, was über die Hand aufs Papier kommt, anders auch ist als das, was in meinem Kopf ist oder dass das vielleicht noch gar nicht in meinem Kopf richtig präsent war, aber durch das Handwerk des Schreibens eben dann auch schon nach außen dringt, so gesehen.
Ja, Ja, also mir geht es tatsächlich öfter mal so, da ist ja nicht jeder Tag irgendwie super, irgendwie
Ja.
ereignisreich und so, wenn du dann abends da sitzt und denkst, ja, was soll ich jetzt da eigentlich zeichnen? Dann habe ich irgendwie eine Zeit lang, habe ich dann sehr drüber nachgedacht und dann habe ich aber auch irgendwie so einen kreativen Fips gekriegt und dann habe ich halt einfach einen Vogel gezeichnet, der hatte dann irgendwie ein Schild, da stand Notvogel, also weil mir nichts eingefallen war
Ja.
an dem Tag. Aber dabei kommen dann auch manchmal Sachen, also weil was dann da irgendwie so kommt, in dem, wo du sagst, ach, ist jetzt total egal, ich mache einfach irgendwas oder sowas. Klar, das ist dann schon manchmal überraschend. Das kommt ja vielleicht aus ganz anderen Winkeln noch, die man jetzt gar nicht so im Bewusstsein parat
Was ist
hat,
das
ne?
Letzte, was dir in Erinnerung geblieben ist, was dir richtig Freude gemacht hat zu zeichnen?
Ach, eigentlich macht es mir jeden Tag Freude zu zeichnen. Aber neulich hatte ich, also ich habe mich halt voll gefreut über das schöne Wetter, was wir jetzt hatten die letzten Tage. Weil da geht es mir schon manchmal so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so den Winter überlebt man immer nur ganz knapp so. Und wenn dann der Krokus rausschießt und so, dann ist es auch gerade echt allerhöchste Zeit gewesen. So länger hätte man es nicht mehr ertragen, so gar
Das
nicht.
Nervensystem wird vom Krokus reguliert.
Genau. Und dann geht es mir immer auch wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich bin auch mit Krokus verwandt, weil dann sitze ich irgendwie auch in der Sonne und denke, gleich blühe ich. So.
Und dann war der lila Stift danach leer.
Genau.
Voll schön.
Exakt. Yes, genau.
Spiegelt dieser Ortswechsel, die du durchlebt hast, auch so ein bisschen deine persönliche Entwicklung, dass du irgendwie merkst, dadurch, dass du irgendwann von Hannover aus der Stadt hier hochgezogen bist nach Nordfriesland, egal jetzt an welchem Ort du in Nordfriesland gelebt hast, dass du erstmal mehr Erdung erfahren hast wahrscheinlich und dass sich aber auch über diese, ich sag mal, 10 Jahre oder wie viele es vielleicht sind, die du hier oben verbracht,
Auf
schon
15,
lebst,
glaube ich, was dann
15
so.
Jahre, dass sich ja auch die Identität, die du jetzt hier lebst, eine andere ist als die, die du in der Stadt gelebt hast.
Also das auf jeden Fall.
Merkst du das, dass du dir manchmal die Jennifer von vor 15 Jahren anguckst und denkst, huch,
Ja.
die war ja einfach automatisch durch diesen Ortswechsel eine ganz andere als der Mensch, der du hier jetzt bist, in diesem naturnahen Raum?
Also wobei ich tatsächlich mir öfter auch die Frage stelle, ist das, dass wir uns durch den Ort verändern oder ist, dass man den Ort sucht, auch schon einfach eine Veränderung, die von einem selber ausgeht, ne? Das braucht ja eine ganze Zeit lang, bis man das dann für sich so realisiert, ne? Und dann hat es uns eben ja rausgezogen auf die Hallig oder insbesondere mich, muss ich sagen. Also, weil ich wollte da unbedingt hin.
Warum?
Weil das, also ich finde, so krasser kannst du Natur nicht erfahren
Ja.
als auf so einer Hallig. Also, wenn man jetzt so im Wattenmeer ist, dann finde ich das auch wunderschön. Also, was weiß ich, du hörst irgendwie diese Schlickkrebse oder was da irgendwie alles. Ja, was da auch vom Wasser wieder freigegeben wird
Ja.
und hast irgendwie so diese Naturerlebnisse. Aber die sind da halt draußen auf der Hallig natürlich noch mal viel, viel gewaltiger. Also so, ich bin halt ein Vogelgucker auch. Das macht mir total viel Freude. Und da hast du auf einer Hallig hast du ja 360 Grad
Ja.
Kino. Also ich wusste auf
Ja.
Vogel einfach die Jahreszeiten von den Vogelstimmen, die ich gehört habe. Also wenn du so, die Seeschwalben sind ja eben sehr, sehr dominant vom Ton und das
Ja.
hört dann aber irgendwann so Ende Juli auch schon auf und dann merkst du auch so, dieser Sommer geht schon zu Ende, ne? Weil die sich schon wieder auf die Reise machen und diese Töne dann, oder sind es eben noch die Brandseeschwalben und die Küstenseeschwalben sind schon weg und so und das ist halt, das ist wirklich, da bist du einfach in so einem Kontext, wo, ja, wo man sich zum Teil auch sehr klein vorkommt, ne? Weil, also das, ist ja halt auch manchmal verflucht man das und manchmal liebt man das. Also ich weiß auch, dass es oft war, so auf Vogel, dass wir zum Beispiel dann Sachen nicht machen konnten, die wir eigentlich vorgehabt hatten, weil da gab es Sturm oder dann gab es
Ja.
Land unter. Und man muss ja dann einfach immer irgendwie deinen ganzen Terminkalender unter Vorbehalt gucken und dann immer nochmal im Windfinder schauen, wie es aussieht so die nächsten Tage und ob das vielleicht klappt, ans Festland zu fahren. Und ich meine, da sind uns also auch Urlaube halt irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes abgesoffen, weil wir dann halt nicht weg konnten wegen Land unter. Ne? Und auf der anderen Seite ist es aber auch, ist es auch ein ganz interessantes Gefühl, wenn man von solchen äußeren Bedingungen jetzt wirklich tatsächlich abhängig ist. Ne? Und das, ich kann mich daran erinnern, dass wir hier mal in Böhl auch so ein Cleanup hatten mit Leuten, die aus Hamburg kamen und die sehr stark so ähnlich waren wie meine ehemaligen Kollegen in der Werbung, so, ne? Also so aus so einem Umfeld. Und da habe ich dann zum Beispiel gesagt, wenn wir da rausgehen müssen, dann müssen wir auf die Gezeiten gucken, weil da muss man ja einen Priel überqueren. Ja. Und da muss man also einfach auch immer mit den Gezeiten rechnen. Und die waren dann so, dann bauen wir da eine Brücke drüber. So, ne? Das war irgendwie für die gar keine Vorstellung, sich irgendwie so. Und da habe ich auch gemerkt, dass Frechheit so. Also da irgendwie so zu meinen, man muss sich, also ne, klar muss man das Leben auch in die Hand nehmen. Mhm. Vielleicht manchmal gegen die Gezeiten, aber was ich sagen wollte, ist, dass es eigentlich auch manchmal ganz schön ist, wenn man so sagt, das sind auch andere Kontexte, an denen man sich dann ausrichtet. Ne? Also wir haben noch nicht mal alles voll in der Hand. So. Und das ist halt natürlich sehr stark so ein Lebensgefühl gewesen auf der Hallig. Ne?
Ja, also ich finde es auch immer wieder schön zu spüren, also wie selbst einfach nur der Wind für ein ganz anderes Setting in einem selbst sorgt. Mhm. Also natürlich auch so was Pragmatisches wie, ist alles sicher, wenn Sturm ist, fliegt nichts vom Tisch oder ähnliches, mhm. aber halt auch, wenn man rausgeht und Wind ist dort, dann habe ich immer das Gefühl, dass der Wind auch in den Kopf geht. Mhm. Und ne, der umgibt quasi ja eigentlich nur den Kopf, aber irgendwie macht er auch was mit dem, was in unserem Kopf drin ist. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig interessant, was für einen Einfluss am Ende jegliche Art von Natur auf uns hat, ja. ohne dass wir das vielleicht auch immer merken. Und ich weiß noch, als ich hier hochgezogen bin, vor vielen Jahren, einigen Jahren, ich musste mich sehr an den Wind erstmal gewöhnen. Mhm. Den war ich gar nicht gewohnt aus Mitteldeutschland. Mhm. Und wie der aber auch dafür gesorgt hat, nach einem vollen Tag mit einem leeren Kopf mich wieder mhm. nach Hause zu begeben. Und mhm. obwohl ich ja tendenziell wenig getan habe in diesem Spaziergang, aber einfach allein durch diesen Wind, mhm. War ich komplett wieder gelöster oder freier oder sowas. Und das habe ich schon sehr, sehr stark gemerkt in diesem Umschwung von Stadt auf Land und dann nochmal explizit natürlich nach hier ans mhm. Meer zu ziehen, weil du immer diese bewegende Luft um dich halt hast. Und ja, also das finde ich weiterhin einfach sehr spannend.
Ja, die Stimmung können ja auch sehr schnell wechseln in der Natur. Ich meine, das haben wir jetzt heute gesehen mit dem Nebel. Ne? Also ich bin durch den dichten Nebel irgendwie hergefahren und hier ist dann plötzlich die Sonne. Und dann spürst du ja irgendwie, wie sich die Stimmung ändert, weil die sich durchsetzt und so. Ne? Das ist einfach schon. Also das spielt für mich eine total wichtige Rolle, tatsächlich da drin so zu sein. Und klar hat mich das, denke ich, auch irgendwie persönlich verändert. Also ich würde schon sagen, dass es irgendwie... Ja, Erdung ist halt, sagt man immer so, ne? Aber tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich im wahrsten Sinne so öfter, dass man halt, wenn man die Füße in der Erde hat oder sowas, ne? Das ist dann, hat man irgendwie, kriegt man nochmal ein bisschen andere Energien mit, ne? Mhm. Und das kann ich mir heute nicht mehr anders vorstellen. Also es ist ja ab und zu immer noch so, dass wir nach Hannover mal fahren. Und wenn ich da vor dem Haus stehe, wo ich wirklich lange Jahre drin gewohnt habe, dann denke ich heute irgendwie, wie ich das aushalten konnte, das kann ich gar nicht verstehen. Mhm. So, ne? Da rattert dann die Straßenbahn um die Ecke und geht in die Kurve und das quietscht und so. Ne? Und es ist schön, irgendwie jetzt da so hier zu stehen mal. Ne? Aber es ist auch gut, dass ich weiß, dass ich morgen wieder zu Hause bin. Mhm.
Es gibt so auf deiner Website diesen einen Satz, der sehr prägend für das ist, was du, glaube ich, dann in den Fokus genommen hast, als du hier hochgezogen bist, nämlich, dass du gesagt hast, für dich, mir fällt der Müll buchstäblich vor die Füße, wenn ich am Meer bin. Mhm. Und ich glaube, das war für dich auch irgendwann dieses Bewusstsein, was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Und da gab es, glaube ich, in dir nochmal auch einen Switch oder eine Veränderung, oder?
Das mit dem Plastikmüll ist eben so eine Sache gewesen, die mich auf Hohe eben sehr stark angesprungen hat, so, ne? Also wenn man eben, ja, weil man da auch sehr in, oder ich so erlebt habe, dass ich da sehr in diese Verbundenheit tatsächlich gelebt habe oder die eben auch geschätzt habe. Und ich habe dann, also ich habe damals schon viel irgendwie auch fotografiert auf Hoge und aber immer an dem Plastik irgendwie vorbei. So. Und habe es schon auch so wahrgenommen. Oft ist das ja so, dass du unterhalb von so einer Schwelle irgendwie auch schon so Sachen hast, die irgendwie, ja, die unangenehm auffallen. Was braucht nochmal irgendwie
ein Auslöser?
Auslöser, bis du dann aufstehst und machst das Fenster zu oder irgendwie oder sagst, so geht's jetzt nicht mehr weiter. Und das war halt irgendwie mit diesen, wir hatten diese Sturmfluten und diese Orkane Xaver und Christian auf Hoge erlebt, die, ja, sprechen ja hier im Festland auch viele noch davon. Das war 2013 im Winter so. Und ja, und das waren ja, also landunter ist ja normal irgendwie auf einer Hallig auch, aber das waren ja dann schon auch Windstärken, die da vorhergesagt wurden. Und Wasserstände vor allen Dingen, ne, wo auch die Hallig-Leute da schon auch bange waren. Und da erinnere ich mich dran, dass wir da ein Landunter hatten, das ging über drei Hochwasser. Okay. Und ja, dann sitzt du ja halt auf der Warft und dann, als das dann wieder weg war, das Wasser von der Hallig, dachte ich dann auch Lust, mir mal die Beine zu vertreten und bin dann halt irgendwie ans Land rangegangen, also an die Halligkante. Ja. Und das war wirklich das an der Stelle, dass da so abartig viel angespült worden war, dass das weiß ich nicht, also du denkst halt eigentlich, hier müsste jetzt irgendwie so matschiges Grün kommen oder irgendwie grau oder vom Watt und das war einfach irgendwie wie eine perverse bunte Sommerwiese sah das aus, ne? Dieses ganze Plastikzeug, was da lag, also alle Farben, alle möglichen Sachen, Putzmittel, Flaschen, Puppenbeine und also das war halt irgendwie, ja, an der Stelle halt so rausgekommen. Das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, nee, da müssen wir irgendwie was gegen machen und zwar auch jetzt nicht nur irgendwie als einer alleine, der jetzt hier mal was aufhebt oder sowas. Es ist einfach ein Missstand, der wehtut. Ne? Mhm. Also erstmal habe ich mir einen Müllsack genommen und das zusammengesammelt. Und dann habe ich eine Facebook-Gruppe gemacht. Also ich hatte Fotos gemacht irgendwie dann von diesem Plastikmüll und habe auf Facebook damals so eine Gruppe gemacht. Und irgendwie, da habe dann, glaube ich, auch so eine Art Logo oder so. Und dann, da kamen dann irgendwie Leute in dieser Gruppe dazu und haben wir gemeinsam irgendwie über diese Missstände uns da ausgelassen und so. Und das war aber so der Moment, wo eigentlich auch die Idee kam, so einen Verein zu gründen und halt irgendwie ja mit mehreren Menschen sich zusammen dagegen zu wehren. Und aber eigentlich auch relativ früh, also in unserer Satzung von dem Verein steht schon auch, dass das Vereinsziel ist, die Hersteller zu sensibilisieren, so, ne? Also das war wirklich auch schon gleich, war relativ früh auch eine Idee von uns, dass es jetzt nicht nur damit getan ist, dass wir den Müll wieder aufheben, so, ne? Weil bei der nächsten Sturmflut ist er eben einfach wieder da, so, ne? Das Problem ist einfach so groß, dass wir das jetzt nicht in Säcke packen können und deswegen muss mehr geschehen. Nein, ne?
Dein Verein heißt Küste gegen Plastik?
Genau,
Küste gegen Plastik. Mit deinem Mann vor schon.
Genau, und noch ein paar anderen Leuten, die so Mitstreiter waren aus dieser Facebook-Gruppe, die wir damals gegründet haben.
Ja. Okay. Und dann habt ihr gesagt, wir fahren zweigleisig. Erstmal räumen wir den Müll vor Ort weg und parallel entwickeln wir Maßnahmen, die zur Müllreduzierung beitragen.
Genau. Also da hatten wir aber noch gar keinen Plan. Also ich weiß, das war relativ früh, hatten wir so eine Idee, ja, man könnte vielleicht eine Webseite programmieren, wo dann Leute auch sagen können, dass sie sich wünschen, dass es für bestimmte Produkte irgendwie Verpackungen ohne Plastik gibt. Und dann könnte man das irgendwie, dann könnte man eine Mail schreiben an die Unternehmen und so. Also es waren schon so erste Ideen, aber irgendwie hatten wir ja auch irgendwie fast nichts auf dem Konto bei Küste gegen Plastik. Also so haben wir dann halt immer, ja, haben wir unsere Tage auch damit gebracht, irgendwie an Unternehmen zu schreiben. Ne? Also wenn, so bei so einer Essigessenz war mir das zum Beispiel mal aufgefallen, die gab es Ewigkeiten in einer Glasflasche und dann war das halt eine Plastikflasche. Ja, dann habe ich mich hingesetzt halt und habe eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, Mensch Leute, wir leben ja im Wattenmeer und wir sehen ja, ne, wie problematisch das ist mit diesen Verpackungen und warum macht ihr denn jetzt aus der Glasflasche eine Plastikflasche? Naja, dann schrieben die immer zurück, wie toll sie das finden, dass wir uns da engagieren. Und natürlich alles sehr schlimm und so, aber sie können da auch leider gar nicht so, wie sie wollen, weil die Kunden verlangen das und so. Und dachten wir, ach, guck mal an.
Interessant, ich weiß sofort, von welcher Essigessenz du sprichst. Okay. Bei mir war der Switch von Glasflasche auf Essig, auf Plastikflasche auch aufgefallen.
Ja, witzig.
Also, ja. Die so, gelbe, ne?
Genau.
Ja.
Genau, und das ist nämlich eben, ja. Also die erzählen dann halt den einzelnen Leuten, ja, die Kunden wünschen das so und deswegen können wir gar nicht anders, als das irgendwie zu machen. Und das war halt auch so ein Punkt, wo ich irgendwie dachte, ja, es ist blöd. Dass sie das so machen können, liegt eben immer daran, dass wir halt vereinzelt an sie rantreten, ja, und sie halt jeden irgendwie quasi mit so einer Nummer dann halt abspeisen können. Ja. So. Und meine Erfahrung ist nämlich auch immer gewesen, wenn ich mit Leuten geredet habe und gesagt, das ist dieses Problem, das wir eben auch mit ganz vielen gesprochen haben, die gesagt, ich würde es mir auch echt anders wünschen, aber du kriegst es ja nicht anders umgesetzt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das war dann irgendwie so, ja, dass wir auch so das Gefühl hatten, na klar, da sind ganz viele Leute in demselben Dilemma wie wir so und würden gern was ändern und so eine, was weiß ich, so Industrieerzählung wie, ja, das, wenn die Leute nicht so gleichgültig wären, dann hätten wir das Problem nicht, ne? Wenn wir vernünftiger mit den Verpackungen umgehen können, ist ja alles nur eine Frage der Entsorgung und so. Also wo man versucht sozusagen die Einzelnen zu lassen und sie vielleicht auch noch so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Ne? Also, es gibt halt, klar, also sie sind eine tolle, umweltbewusste Frau, ne? Aber es gibt so viele Idioten da draußen. So, ne? Klar, gibt es vielleicht auch, will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Leute erlebt, die gesagt haben, ich würde mir auch wünschen, dass das anders ist. Ne? Ja. Aber ich habe halt einen Alltag und ich habe auch nur noch so und so viele Stunden vielleicht am Tag und einen Beruf und ganz viele andere Aufgaben oder so.
Ne? Das gehört ja auch, sage ich mal, in das Bewusstsein von Unternehmen und nicht nur in das Bewusstsein des einzelnen Konsumenten,
ja,
wie man sein Produkt dann eben umsetzt. Aber erzähl mal, wie seid ihr denn, habt ihr eine Lösung gefunden für das Problem, dass ihr an die Hersteller herantreten
wolltet? Ah ja, es gab dann irgendwann dieses Wissenschaftsjahr Meere und Ozeane. Und da war ich irgendwie, die hatten in Kiel, hatten die so ein Binnenschiff liegen, wo irgendwie so, ja, so eine Ausstellung war zu lauter so Meeresschutzthemen. Und das war jetzt eben dieses Wissenschaftsjahr, zu dem da so ganz viel halt irgendwie angeleiert war. Und da waren wir eingeladen auf einem, wie hatten die das genannt? Also es war so eine Art Hackathon. Also die hatten Leute eingeladen, ja, irgendwie sich zu bestimmten Problemen bestimmte Sachen zu überlegen. Und das jetzt nicht nur auf dieser Programmierebene, sondern eben auch in anderen, ja,
in
anderen
Themen.
Bereichen, ne? Genau. Mhm. Und ja, und das war halt irgendwie so eine Veranstaltung, da war ich eingeladen, halt irgendwie über das Thema Plastikmüll halt so einen Impulsvortrag zu halten. Und dann hatte der Mensch, der mich da angesprochen hatte für die Veranstaltung, gesagt, vielleicht hätte ich ja auch gleich noch irgendwie so eine Art von, also eine Challenge, so eine Idee, so, ne? Und dann habe ich diesen Vortrag vorbereitet und habe eben auch viele Bilder gemacht von dem, so was wir so finden und auch dieses Dilemma nochmal irgendwie erzählt und auch erzählt, wie wir Unternehmen anschreiben. Und in dem Moment hatte ich irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie so die Eingebung, ja, warum nicht eine App, mit der man irgendwie einen Barcode scannt an einem Produkt, so ganz einfach, also dass man sich auch als Einzelner nicht so lange aufhalten muss mit seinem Protest an die Unternehmen. Und wo das dann gesammelt sozusagen aus dieser App an die, also so ein formulierter Wunsch, wir wollen hier andere Verpackungen dafür sehen, dann an die Unternehmen geht. Mhm. Und dann fand sich dann auch bei dieser Veranstaltung halt eine Gruppe von, ich glaube, acht oder neun Leuten, und wo wir dann so eine Art grobes Konzept dann erstellt haben. Das haben wir dann da vorgestellt und haben tatsächlich dann auch in dieser Challenge da irgendwie gewonnen. Eine goldene Kieler Sprotte gab es, glaube ich. so ein Holzfisch damals. Und das war dann halt irgendwie, genau, da gab es so ein erstes grobes Konzept. Und das haben wir dann, haben wir nochmal auch abgewandelt und verändert. Aber es war schon auch die Idee, da machen wir jetzt was draus. Mhm. Und so ist dann die unsere App, die Replace Plastic App, entstanden, die es jetzt, glaube ich, auch schon seit 2017 gibt und mit der man das eben genauso machen kann. Also die hat einen Barcode-Scanner, da kannst du im Supermarkt oder wenn du neben deinem Mülleimer stehst und dich ärgerst, dass der schon wieder voller Plastikmüll ist oder sowas, einfach den Barcode scannen. Und wenn das Produkt bei uns schon drin ist in der Datenbank, dann ist es das eben auch gewesen. Optional kannst du auch dann Produktdaten noch angeben, wenn wir es noch nicht kennen, muss aber auch nicht sein, kann es auch so abschicken. Und dann versuchen wir eben diese Produkte zu recherchieren und da sind dann die Unternehmen halt mit verknüpft und die kriegen halt nicht bei jedem Scan gleich eine E-Mail, weil wir die eben auch ja konstruktiv ansprechen wollten. Also jetzt nicht so, dass sie am Tag, was weiß ich, 300 E-Mails von erbosten Benutzern oder ja. Leuten, die sich über Verpackungen ärgern, bekommen und so und sich dann vielleicht irgendwie so angemeiert fühlen, sondern wir hatten auch schon so die Idee, dass es schön wäre, wenn darüber irgendwie ein konstruktives Gespräch mit Unternehmen zustande käme.
Das heißt, ihr filtert das einmal vor und gebt es dann
genau, also es ist so, dass wir, wenn jetzt, ich sage, ein Joghurtbecher wird einmal gescannt, dann wartet der erstmal quasi bis 20 weitere Scans kommen, exakt dieses Barcodes. Oder aber, also wenn die nicht zustande kommen, wird es dann nach 4 Wochen ausgelöst. Also dann geht es dann halt raus mit den Scans, die bis dahin zustande gekommen sind und alle anderen weiteren Produkte dieses Herstellers. Also das heißt, die kriegen im Schnitt so alle 4 Wochen halt eine E-Mail von uns, wo irgendwie ihre ganzen Produkte aufgelistet sind und die Verbraucherstimmen, die gesagt haben, so ich wünsche mir dafür eine andere Lösung. Mhm. So, das sind zum Teil halt recht lange Listen, die da zustande kommen, also gerade so für die größeren Ketten. Ne? Ja. So. Und ja, ich glaube, das ist halt wichtig, dass sie eben auch so quasi nochmal dieses Feedback kriegen und auch die Erinnerung daran, dass sie eben auch, sag ich mal, ein sehr mächtiger Akteur sind in dieser Frage und dass Leute sehen, dass sie eigentlich handeln müssten und dass sie sich dann bitte bewegen sollen. Ja. Das ist die Idee, die dahinter steht, genau.
Und ihr habt noch eine zweite App entwickelt.
Wir haben eine zweite App gemacht, weil wir schon gesehen haben, eben, dass das einen Erfolg hat, bei Unternehmen dieses Feedback zu kriegen. Also es ist jetzt natürlich nicht so, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Also ich bin nicht naiv und habe gesagt, wir schreiben einmal an Nestlé und die sagen, oh, da sind diese Leute vom Wattenmeer und da ist es nicht gut mit unseren Plastikverpackungen und wir machen das jetzt gleich anders.
Ja.
Es geht, glaube ich, einen anderen Weg. Also es ist halt, es ist stark so, dass kleinere und mittlere Hersteller so, also von der Unternehmensgröße, sehr viel besser anzusprechen sind als so ganz große. Ja. Und wenn die aber was verändern, dann entsteht dadurch ja auch so ein Handlungssog. Weil in dem Moment, wo eine Veränderung da ist, kann man ja nicht mehr sagen, es ist alternativlos. Ne? Ja. Also es geht einmal sozusagen darüber, dass andere Unternehmen was machen und vielleicht dann auch der große Konzern dastehen muss und sagen, okay, also wenn ich diese E-Mail kriege, dann kriegen die ja vielleicht auch meine Konkurrenten.
Ja.
Und die Frage ist jetzt, ob die sich vielleicht dann besser bewegen als ich. Ne? Mhm. Und quasi so einen Druck zu erzeugen. Und was aber auch immer wieder eigentlich so gewesen ist, wenn wir mit Unternehmen dann in Kontakt gekommen sind und haben mit denen gesprochen, ist ja immer erstmal, schicken die uns auch so eine Abwimmel-E-Mail, wie man die kriegt, wenn man als Einzelner dahin schreibt. Auch
okay.
So, ne? Und dann haben wir aber auch immer noch mal hinterher geschrieben, so auch mit den Sachen, die wir hier konkret erleben. Wir haben auch Unternehmen eingeladen, hier mit uns Cleanups zu machen und selber eben zu gucken, was Phase ist und sich davon ein Bild zu machen. Und wenn man so eine also in so einer Kommunikation haben wir zum Beispiel dann auch öfter Kontakt gekriegt, dann nicht mehr jetzt zum Kundenservice, sondern zu einem Nachhaltigkeitsbeauftragten zum Beispiel. Mhm. Und an der Stelle ist halt auch mal ganz spannend, dass die sich dann zum Beispiel gefreut haben, wenn solche Sachen kamen. Ne? Weil deren Anliegen, dass sozusagen in dem großen Konzern auch nochmal wieder einen Schub gibt. Ne? Also dass die gesagt haben, okay, wir können ja jetzt dann halt, wenn vielleicht, was weiß ich, die Nachhaltigkeit dann auch mit dem Marketing oder dem Controlling ringt oder sowas, ne, haben wir auch was, was uns vielleicht nochmal unserem Anliegen Gewicht gibt. Ne? Mhm. Und so ist das, glaube ich, ein längerer Prozess. Aber eigentlich, hatte ich gesagt, genau, wir sehen schon, dass es dann auch eben Alternativen gibt, dass es Unternehmen gegeben hat, die wirklich Verpackungen gewandelt haben. Aber es waren dann halt tatsächlich eben meistens auch wieder Einwegverpackungen aus Papier. So, ne? Und dann hört man eben, was da werden dann irgendwie in Finnland Wälder aufgekauft schon oder sowas, weil jetzt alle auf Papierverpackungen umswitchen. Und das ist dann halt auch so, wo du dann denkst, ja, das kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein. Ne?
Also, was wäre das für dich die Lösung?
Mehrweg ist auf jeden Fall die Lösung. Also das ist, glaube ich, dass wir erkennen müssen, dass es keinen Sinn mehr macht, Sachen zu produzieren, die 100 Jahre Haltbarkeit haben um sie wenige Minuten zu benutzen und dann wegzuwerfen. Also, dass eine Verpackung einen Sinn hat, das sehe ich durchaus, ne?
Ja.
Aber wir könnten uns Prozesse und Kreisläufe ausdenken, in denen diese Verpackungen auch wieder
in den Kreislauf
verwendet werden. Ne? Geht ja auch mit ein paar zum Beispiel mit so Getränkesachen, also wie, was ist echt, die Perlenflasche, ne? Die fürs Mineralwasser. Mhm. Das ist ja ein etabliertes Mehrwegsystem, was auch von verschiedenen Herstellern genutzt wird, also ein sogenanntes Poolsystem. Ne? Und warum soll das nicht auch denkbar sein für viele andere Arten von Produkten? So, das ist, glaube ich, weil dann hätten wir es eben an der Wurzel, dass wir eben auch nicht mehr einfach fürs Verpacken so wahnsinnig viele Ressourcen verbrauchen, wie das jetzt der Fall ist.
Dafür müssten dann politische Entscheidungen nur getroffen werden, die auch diese Systeme dann in den Kreislauf bringen, ne? Oder zum Etablieren bringen am Ende. Ne? Also es ist eine politische Arbeit, die das Ganze auch mit an der Hand hat.
Definitiv, definitiv. Also das muss auch einfach passieren, dass das ein politisches Ziel ist, ne? Weil sonst, also ich habe auch von Unternehmen schon gehört, die gesagt haben, so wie, also ne, uns ist dies Mehrweg auch wichtig, aber an verschiedenen Stellen zum Beispiel, wenn das nicht ein politisches Ziel ist, dass wir sagen, also das nehmen wir uns vor. Nicht mehr so viel wegzuwerfen, sondern wirklich Mehrwegverpackungen zu haben. Und das würde dann zum Beispiel auch Unternehmen, die da jetzt sich schon engagieren, Hürden nehmen. Also ich hatte mal gehört zum Beispiel, dass ein Unternehmen zu mir sagte, ja, wir produzieren halt Mehrwegglasflaschen. Aber wenn wir zum Beispiel so bei Handelsketten quasi angeboten werden wollen als Produkt, dann müssen wir quasi dafür Palettenplatz mieten, damit das da in den Handel kommt. Mhm. Und wenn wir jetzt einfach hier ein olles Tetra-Pack hätten oder sowas, dann würde das da irgendwie über die Zentrale gehen. So, ne? Also ganz genau in dem Prozess bin ich jetzt auch nicht drin, aber es gab da schon einfach, gibt da auch Hürden für Unternehmen. Ne? Und dafür ist es natürlich wichtig, dass die das wollen und die das sich zum Ziel setzen, halt irgendwie politische Unterstützung finden, auf jeden Fall.
Und spürst du eine Veränderung innerhalb deiner Arbeit und innerhalb auch der Unternehmen, mit denen du sprichst?
Ja, ich glaube schon. Also im Moment haben wir so, finde ich, wieder so eine Zeit, wo man das Gefühl haben könnte, sage ich mal, dass die Nachhaltigkeitsthemen wieder stärker in den Hintergrund kommen. Ne? Dass man sagt, ja, es gibt jetzt Kriege und vielfältige Krisen und sind jetzt irgendwie andere Sachen wichtiger. So, ne? Wenn ich mit Leuten rede, habe ich aber allerdings immer das Gefühl, dass das eigentlich, glaube ich, gar nicht so immer der Fall ist, dass die sagen, ah, das muss jetzt weg hier. Dieses Plastikthema wollen wir nichts mehr von wissen. Wir wollen jetzt alle wieder Kreuzfahrtschiff fahren oder sowas. Ich glaube schon, dass ganz vielen Menschen klar ist, dass wir da irgendwie, dass wir dabei sind, da quasi zu überreizen, wie wir mit dem Planeten umgehen. Und ich finde schon, dass das Thema Plastik, also dass Plastikverpackungen nicht mehr so selbstverständlich sind, wie zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben damit. Und ich meine, ich sehe es ja auch konkret im Supermarkt. Also ich weiß, damals habe ich noch voll abgefeiert, als es in einem Drogeriemarkt hier die erste feste Haarseife gab, in so einem Pappschächtelchen, wo man jetzt nicht irgendwie für einen Bioladen musste, sondern das war ganz normal zu kaufen. Und heute hast du da ja schon eine Auswahl von, was weiß ich, 20 Haarwaschseifen für 20 verschiedene Haarprobleme oder sowas. Ne? Also da ist schon finde ich, einiges in Gang gekommen. Und so diese Behauptung, so das ist alternativlos, die geht, glaube ich, nicht mehr so leicht über die Lippen. Ne? Wenngleich aber auch immer noch unheimlich viel zu tun ist.
Ich glaube, vielleicht liegt es ein bisschen daran, wie du gerade sagtest, ne, wenn du mit Menschen sprichst, hast du eigentlich das Gefühl, dass die Themen nicht weg sind. Mhm. Sie werden nun vielleicht ein Stück weit überlagert von dem, was gesamt global gesehen auf uns niederprasselt. Mhm. Ich glaube aber immerhin weiter daran, dass die Menschen einen bestimmten Drang nach Selbstwirksamkeit haben. Mhm. Also dass, wenn sie selber was verändern können, wenn sie selber etwas tun können, dass das egal ist, ob gerade Kriege stattfinden oder andere Katastrophen oder Krisen, sofern ich das Gefühl habe, ich kann für mich und mein Leben etwas verändern oder aktiv werden oder was auch immer tun, dann steht das gar nicht in Konkurrenz zu dem, was dort draußen eben noch passiert. Mhm. Und vielleicht leben wir auch gerade auch ein Stück weit in einer Welt, wo wir noch mehr
Selbstwirksamkeit spüren wollen, weil wir die großen Dinge eh nicht mehr beeinflussen können, weil wir in so einer digital globalen Welt leben, wo wir auch einfach nicht mehr mitreden können in vielen Themen und wir uns dann unsere Themen aussuchen, wo wir es eben noch können und wo wir das Gefühl haben, ich bin hier Teil einer Gesellschaft und habe mich für das eingesetzt oder die und die Werte vertrete ich jetzt und die bleiben einfach, weil es dazu führt, dass ich im Handeln bin und ich das, wo ich eben noch die Möglichkeit habe, mich zu positionieren, ich das eben auch noch tun kann und vielleicht auch stärker denn je. Also wenn ich mir anschaue, zwei Generationen vor mir, mein Opa war Bauer und hat einfach seine Kartoffeln gesät, gegessen, gleicher Kreislauf wieder von vorne. Und ich glaube, wir haben immer noch innerlich ein Stück weit den Drang, irgendwas für uns selber ja auch zu tun. Und wenn wir merken, wir werden beschnitten durch sämtliche Dinge, an die wir keinen Einfluss mehr haben, dass wir einfach noch stärker uns vielleicht auch darauf konzentrieren, was wir eben selber noch tun können.
Also ich habe auch von Anfang an in der Kampagne ich habe nie Lust gehabt, irgendwie quasi Leuten zu predigen, was sie tun müssen oder sowas. Ne? Also so dieses Fingerzeigen finde ich auch super anstrengend. Und nicht nur super anstrengend, sondern oft auch tatsächlich eigentlich kontraproduktiv, weil ich glaube schon, ich glaube daran, dass Leute auch merken, so wenn sie was tun können und dass es ein gutes Gefühl ist, wenn sie das eben dann auch machen und umsetzen. Und das war ja dann auch so die Idee eigentlich hinter der Kampagne. Also wir haben ja unsere eigene Ohnmacht eigentlich auch gemerkt. Ne? Also so das habe ich zum Beispiel sehr stark. Wenn du von Hoge irgendwie so einen Festlandstag machst, dann konnte man immer das nur am Donnerstag machen, weil dann nur an diesem Donnerstag ist ein Schiff rübergefahren ins Festland und abends auch wieder zurück auf die Hallig, sodass du ohne Übernachtung das dann halt hinkriegen konntest. Und dann hast du natürlich 1000 Sachen auf dem Zettel, ne? Was weiß ich hier, Zahnarzt und noch Friseur und noch in den Laden und den Laden und so, ne? Und dann habe ich ja plastikfrei einkaufen da. Ja. Ne, wie willst du das hinkriegen? So, ne? Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, was ja viele Leute irgendwie auch kennen. Eigentlich würde ich gerne anders handeln, aber krieg's nicht umgesetzt. Und dann, finde ich, ist da ein ganz großes Problem oft, wenn wir anfangen, was zu tun. So, dann haben wir ganz oft aber auch den Anspruch, es hundertprozentig zu tun. Und das ist gefährlich. Und das ist auch so, also klar, wenn ich habe Vorträge gehalten, was weiß ich, in der Berufsschule, da meldet sich der Erste und sagt, Ihre Brille ist aber auch aus Kunststoff. So, ne? Also das ist ja auch so eine Technik, die wir haben manchmal, wenn wir miteinander umgehen, dass wir sagen, einer kommt jetzt und sagt, ach, ich will jetzt mal eigentlich das besser machen, so dass man, wenn man das Thema so ein bisschen vom Pelz haben will, auch sagt, ja, aber hier bist du ja inkonsequent. So, ne? Ist das schon. Und das ist halt ein großes Problem tatsächlich, vor dem, wo wir uns gegenseitig, glaube ich, auch manchmal einfach ausbremsen. In dem Anspruch, es müsste alles gleich hundertprozentig sein.
Ja.
Und es geht übrigens auch Unternehmen so. Also das habe ich auch oft erlebt in Gesprächen, dass die gesagt haben, wenn wir uns jetzt hier positionieren, indem wir die oder die Sache verändern, dann haben wir aber Angst, dass es einen Shitstorm gibt, weil irgendwer zeigen kann, dass wir in irgendeinem Teil des Prozesses aber noch nicht super sind. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Das ist eins, wo wir uns tatsächlich alle an die Nase fassen können.
Guter Hinweis, ja.
Die uns nicht gegenseitig auszubremsen, weil der andere das nicht, weil hundertprozentig kriegen wir nie hin. Und das sind tatsächlich die kleinen Anfänge, die.
Ja, da kann ich auch aus meinem Berufsalltag sprechen. Wir haben das Hedi-Festival, was ja diesen Sommer zum dritten Mal stattfindet. Und auch da sind wir von Jahr zu Jahr einfach noch stärker geworden im Bereich Nachhaltigkeit und werden immer wieder eine Schippe drauflegen. Aber man muss erstmal anfangen, um überhaupt die erste Schippe legen zu können. Und ich glaube, das ist am Ende ein Weg, den man bestreitet und der sich immer auch dynamisch entwickeln wird, Absolut. Je nachdem auch, wie die Gesellschaft sich entwickelt und welche welche Maßnahmen auch auf einmal möglich sind, die vorher vielleicht noch nicht möglich waren. Also das ist ja immer in so einem zeitlichen Kontext auch zu sehen, ne? Aber wo ich gerade schon über das Hedi-Festival spreche, du bist auch dieses Jahr wieder dabei, richtig?
Ja, ja, gerne.
Ja, ich dachte.
Das war der Plan.
Sehr gut, ja. Was machst du dann beim Hedi-Festival?
Das haben wir so genau tatsächlich noch gar nicht beschnackt.
Ah, okay. Letztes Jahr hast du Führungen gemacht, soweit ich
genau,
weiß.
Genau, und das Jahr davor hatten wir, genau, sind wir mit einer kleinen Gruppe an den Strand gegangen und haben eben auch da geguckt, was man trotz, ja, im Sommer super toller Strandreinigung und so, da vielleicht trotzdem noch findet und über ein paar Sachen gesprochen. Ich habe ich glaube 2015 ist es gewesen, habe ich mal so einen Strandmüllführer geschrieben, also ein Buch. Yeah. Was gibt es im Wachholz Verlag irgendwie, wo tatsächlich die Idee war, so, es gibt ja so viele irgendwie so Strandführer, was weiß ich, welcher Vogel ist das oder welche Feder ist von welchem Vogel, yeah, und welche Muschel, yeah, und sowas haben wir quasi gemacht für Plastikmüll. So, ne?
Okay.
Und deswegen mache ich das auch mal ganz gerne, dass wir, wenn wir Müllsammelaktionen machen, dass man nicht einfach nur den Müll einpackt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen einfach Kontext kriegt, Informationen zu, also was sind diese Dolly Ropes, wo kommen die her?
Ja.
Yeah. Oder diese kleinen Plastikgranulate, die wir ja oft finden, die in dem Prinzip noch gar kein Müll sind, sondern ja ein Rohmaterial aus der Produktion oder so, ne? um das einfach immer so zu erklären. Und
ich wollte noch auf eine Sache noch mal hinaus, nämlich, ich habe gesehen, du hast auch einen Comic gemacht, richtig?
Ja, den habe ich nicht gezeichnet, aber den haben wir herausgegeben, genau. Das ist eine Geschichte über kleine Meerestiere.
Ja.
Also so eine kleine Garnele und eine Seegurke und eine Meerassel, also wirklich sehr, sehr kleine Meerestiere. Und das ist eine Geschichte, die entstanden ist, weil wir immer so gesehen haben, ja, alle suchen nach Lösungen irgendwie aus diesem Plastikmüllproblem und alle oder auch viele Menschen, die das Meer leben. Und deswegen ist das ja, glaube ich, auch so wichtig, dass wir gerade hier darüber reden, weil die Erfahrungen hier gemacht werden, wie dieses Plastikmüllproblem, also wie das der Umwelt schadet und tatsächlich auch in Lebensräume eingreift. Da wird der Druck einfach immer stärker, dass Leute sagen, oh, hier muss eine Lösung her. Und dann gab es ja irgendwie auch schon so viele Projekte, die sagen so, oh, wir gehen mit Maschinen jetzt aufs Meer und wir sammeln den Plastikmüll da wieder raus und dann machen wir vielleicht auch noch tolle Lifestyle-Produkte da draus und so. Ne? Und das ist, dass das so ein Stück weit immer ja sehr populär war, weil erstmal irgendwie so, es nimmt natürlich eine Menge Druck. Wow, da kommt jetzt einer daher, der labert nicht nur rum, sondern der macht es eben ganz pragmatisch und kümmert sich und so. Ne? Und da war uns halt wichtig, auch in der Geschichte nochmal zu zeigen, es ist ja nicht nur so, dass wir irgendwie quasi ein ästhetisches Problem lösen wollen, was da irgendwo im Meer ist. Es geht nicht nur darum, dass das hässlich aussieht, sondern dass es tatsächlich in Lebensräumen ist und dass wir natürlich, wenn wir da aufräumen, auch Lebensräume das betrifft, ne? Und das Organismen betrifft. Also einfach die Perspektive nochmal auszumachen, guck die Geschichte mal an, aus der Perspektive eben dieser sehr, sehr kleinen Meerestiere, die ja eine ganz wichtige Funktion haben, oft in einem größeren Kontext. Ne?
Das Comic heißt Ärger in Plankton City.
Genau.
Und ich habe es ist auch theoretisch kostenfrei auf eurer Website lesbar und blätterbar. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Also auch diese kleinen Meerestiere, man fühlt richtig mit, wie sie oft auch wütend sind.
Ja, ja,
Und das kann nicht nur für Kinder, also es ist für jeden einfach schön lesbar.
Und den Comic haben wir auch gemacht mit Vero Mischitz, die Biologin ist und Comiczeichnerin und eben auch in Wissenschaftskommunikation sehr erfahren und das auch nochmal mit einer Meeresbiologin abgeglichen und so. Ne? Also das ist jetzt halt auch nicht einfach nur eine niedliche Geschichte, sondern die hat tatsächlich auch biologisch dann Hand und Fuß.
Ja, also super cooles Comic.
Danke.
Vielen Dank dafür.
Sehr schön.
Ich habe hier ein Deichmomente-Glas. Du darfst drei Begriffe ziehen und mir einfach sagen, was du dabei denkst, fühlst.
Okay. Ups. So, Nummer eins. Wir machen das gleich. Sonnenaufgang. Die Sonne hat mich schon gleich angekommen. Sonnenaufgang, wunderschön tatsächlich, aber ich bin auch mehr Typ Sonnenuntergang. Bin nicht so der Frühaufsteher.
Der ist ja tendenziell an der Nordsee auch schöner als der Sonnenaufgang, ne?
Ja.
Ja.
Westerheversandbank oder in St. Peter-Ording.
Ja. Kann ich sehr fühlen.
Oh, ich glaube, ich habe mehr.
Als, das ist oder? Nicht ist schlimm. Wir machen einfach...
Wir machen drei. Okay.
Wir machen auch mehr, wie du magst.
Fahrradtour mache ich super gerne. Allerdings nicht von Süderlügen nach St. Peter-Ording. Und kann man hier auch total empfehlen, an den Deichen lang. Mhm. Weil ich habe nämlich vorhin, als wir hier hergefahren sind, auch gesagt, dass... mit dem Auto hier raus ist für mich Premiere gewesen. Also in der Zeit, die ich hier gewohnt habe, bin ich immer mit dem Fahrrad halt gern hier zu den Salzwiesen und eben an diesen herrlichen alten Strand, weil der ja eine tolle Naturumgebung ist.
Genau. Wir machen einfach weiter.
Wir machen weiter. Friesentorte. Friesentorte ist, kann ich tatsächlich wenig zu sagen, weil ich glaube, sie ist recht üppig und auch sehr lecker, aber ich vertrage halt echt keine Milch und keine Sahne. Und,
ja, ich glaube, sie ist Sahne pur.
Da ist reichlich davon.
Ich esse nämlich auch keine Sahne, aber ich glaube, deswegen lag sie auch noch nie auf meinem Teller.
Sehr schön. Also,
vielleicht haben wir ja noch einen Begriff, wo du...
Ach, wir machen jetzt
einfach. Ja, wir machen weiter. Die noch da liegen.
Wir machen weiter, okay. Dann, windschiefe Bäume sind wunderschön aufzuzeichnen. Mhm. Einfach. Und es weiß jeder gleich, dass es eine Windflucht ist.
Ja.
Und auch so typisch für hier, ne? Habe ich jetzt eben auch gerade gedacht, als ich über Eiderstedt gefahren bin.
Ja, ich finde auch, also im Kattinger Watt haben wir auch so eine Reihe windschiefer Bäume. Und die erzählen schon eine Geschichte, obwohl sie ja gar nicht sprechen können.
Mhm.
Und ich finde das immer sehr, sehr einzigartig und ist für mich auch so, in der Stadt würde man sagen, das passt ins Stadtbild. Und für mich passen diese windschiefen Bäume eben so sehr in meinen Blick, also was ich sehe.
Mhm.
Man gewöhnt sich da einfach auch sehr dran. Also ich finde das immer verrückt, wie wenn ich beispielsweise meinen Weg zur Arbeit bestreite und ich fahre fast immer ja die gleichen Straßen und ich merke, wenn sich Bäume verändern.
Mhm.
Also wenn einfach mal auch ein Sturm da war, der hat einen Ast mitgenommen, der ist abgefallen. Also auf einmal ist einfach die Figur Baum anders.
Ja.
Und das ist, ja, das finde ich einfach wunderschön. Jetzt habe ich einfach mal was reingegeben.
Ja. Aber ich finde, windschiefe Bäume sind, es gibt ja auch viele Menschen, die, finde ich, hier sind wie windschiefe Bäume. Ne? Also wo die einfach so geprägt sind eigentlich auch durch das Wetter und diese Landschaft und dadurch eben auch nicht mehr so einfach so ein bisschen außen, nicht mehr ganz so handlich sind.
Okay. Genau. Ich glaube, du hast da jemanden in deinem Kopf gerade.
Ach, du hast mich ja vorhin auch gefragt, ob ich das Gefühl habe, das hat mich geändert. Und also hier so zu leben. Mit Wind habe ich manchmal tatsächlich so hader ich. Also ich liebe halt aber auch so diese stillen Momente,
ja.
Weil das liegt halt, glaube ich, auch daran, dass ich halt so ein Vogelgucker bin. Und wenn du Sturm gehabt hast und dieser Wind lässt nach und du hörst die ganzen Vogelstimmen wieder.
Ja.
Und dann ist ja allein durch die Geräusche, finde ich, ist die Natur dann schon wieder mehrdimensionaler und so, ne, dass ich das eben auch sehr, sehr mag. Aber auf eine gewisse Art und Weise bin ich vielleicht auch irgendwie so ein Schieferbaum geworden.
Ich bin auch Vogelgucker.
Ja.
Und ich merke es dann immer, wenn der Wind abnimmt, wenn ich den Kiebitz auf den Feldern höre. Also das ist immer direkt so eine Geräuschkulisse, die halt zunimmt, wenn der Wind eben abnimmt. Ne?
Mhm.
Und der Kiebitz klingt einfach wahnsinnig einzigartig und wunderschön.
Ja.
Und hier halt auch, ne, geht man durch die Böder Salzwiesen und man hat Wind, nimmt man die Feldlerchen nicht so stark wahr, als wenn man durch sie geht.
Genau, das war ja vorhin auch total schön zu
hören,
wenn wir jetzt gar keinen Wind haben.
Ja. Wenn man genau hinhört, unendlich viele Töne, die man einfach hört, wenn der Wind einfach mal nicht da ist. Und,
den Schlickkrebs zum Beispiel.
Zum Beispiel. Einen letzten Begriff haben wir noch.
Okay, Schiedwetter hatten wir jetzt genug.
Das ist ein guter Schlusswort für unser Gleichmomente-Glas. Wenn du so da draußen bist, und ich gehe davon aus, dass du mehrfach die Woche dir Zeit nimmst, um wirklich geerdet draußen Zeit verbringen zu können, nutzt sich das irgendwie ab?
Nee, finde ich nicht. Also, weil wir haben ja irgendwie, also wir haben ja immer Zyklen und Jahreszeiten und die haben alle was Besonderes. Und also auf der Hallig bin ich gefragt worden, ob das nicht total langweilig ist, da auf so einem kleinen Knust. Ne? Man geht ja immer dieselbe Strecke, aber das fand ich halt irgendwie auch total absurd, weil das ist ja jedes Mal anders. Ne? Also es sind zum Beispiel andere Vögel da, weil es eine andere Jahreszeit ist oder das Wasser ist da. Oder das Wasser ist weg oder der Wind kommt von Norden oder von Osten. Das verändert die komplette Szenerie.
Ja.
Nö, also das nutzt sich nicht ab. Nee, im Gegenteil, tatsächlich muss ich, ist es ja so, ich mache auch viel natürlich vom Schreibtisch aus und merke gerade, dass ich eigentlich auch wieder so eine Phase habe. Also wir haben eine Zeit lang auch sehr stark in Richtung Politik gearbeitet mit Netzwerken und größeren NGOs und Policy Papern und so weiter und so weiter. Und das ist so... Es ist wichtig, aber es hat mich echt so ein bisschen, also ich brauche tatsächlich auch wieder die Füße in der Erde und irgendwie so das Konkrete, also heißt, wenn ich da draußen bin, dann habe ich eher wieder das Gefühl, jetzt weiß ich, wofür ich das tue. Ne?
Okay. Und wie ist es so, am gleichen Ort zu leben und zu arbeiten?
Die Arbeit ist natürlich immer sehr nah. Ne? So. Und auf der anderen Seite schätze ich aber eben auch tatsächlich sehr die Freiheit, jetzt vielleicht zu sagen, die Sonne scheint jetzt gerade mal und da setze ich mich irgendwie mit einer Tasse Kaffee in meinen Garten und mache das, was ich dann machen muss irgendwann, wenn die Sonne weg ist. Das ist im Sommer immer ein großes, tatsächlich ein großes Kriterium, dass ich mit mir aushandeln muss und der Sonne, so, wie wir das hinkriegen, diesen Arbeitstag zu strukturieren. Aber dafür bin ich dankbar. Also es ist, glaube ich, ja, wenn ich so überlege, ich müsste, wie ich in Hannover gelebt habe, wo du morgens dich in die Straßenbahn gesetzt hast und was weiß ich, mit 100 anderen grauen Gesichtern irgendwie zum Arbeitsplatz zu fahren und irgendwie abends wieder zurück so und am Wochenende vielleicht mal rauszukommen, so, das würde mir definitiv nicht mehr reichen, so für mein Lebensgefühl.
Was ist für dich freie Zeit?
Oh, gute Frage. Also freie Zeit ist eine Zeit, glaube ich, in der ich tatsächlich die Freiheit habe, mich von verschiedenen Sachen in Bann ziehen zu lassen und wo ich jetzt nicht vorhabe, zum Beispiel... was weiß ich, bestimmte schöne Bilder zu machen oder irgendwelche Sachen, die man dann vielleicht auch in der Natur macht, aber das ist eben keine freie Zeit, weil man jetzt einen Plan verfolgt irgendwie, sondern wirklich einfach mal zu gucken, wo es einen hinzieht. So, und das ist, glaube ich, total wichtig, weil ich merke auch, dass die Qualität, draußen zu sein und am Meer zu sein, auch unterschiedlich ist, ob ich jetzt zum Beispiel eine Absicht verfolge oder ob ich einfach mich darauf einlassen kann, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Stimmung ändert sich manchmal so schnell oder so. Ne? Oder ich liebe es zum Beispiel auch, an der Nordsee nach Fossilien zu suchen. So, ne? Und wenn du dann halt, deine Hand ausstreckst und du merkst, irgendwie die Erde kommt dir quasi warm entgegen, so, ne? Weil das irgendwie, weil die Sonne halt drauf geschienen hat und so. Ja. Ne? Also so, solche Momente. Das ist freie Zeit und das ist sozusagen auch so maximales Leben eigentlich.
Okay. Komme ich schon zu meiner letzten Frage. Was würdest du gerne mal gefragt werden? Also oft sind es ja vielleicht auch, wenn du gerade über deine Arbeit sprichst, auch oft die gleichen Fragen, damit Menschen auch das besser verstehen können, was du machst. Vielleicht gibt es eine Frage, die dir auch manchmal fehlt.
Ja, also ich glaube, so ein bisschen habe ich die Antworten schon gegeben, obwohl die Frage nicht direkt gefallen ist.
Okay.
Aber was tatsächlich so, glaube ich, so diese Erdanziehung mit meiner Arbeit zu tun hat, das werde ich selten gefragt. Und das ist aber, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Motiv, weil so Natur für mich eigentlich auch schon von meiner Kindheit an, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges ist. Also so, ich bin auch als Kind, wenn ich traurig war oder sowas, habe ich da immer Trost gefunden.
Ja.
So in diesem, in dieser, bei dieser großen Mutter. So.
Ja.
Und ich, das ist mir, glaube ich, ein enormer Antrieb, wirklich, ja, weil ich glaube, das ist so unendlich wichtig und manchmal gerät es uns unter lauter Sachzwängen so aus dem Blick. So und
wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass
ja,
du da
sehr
warst.
Gerne.
Danke für deine Zeit.
Danke auch. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch zu schnacken.
Deichmomente, wo Geschichten aus dem hohen Norden Gesichter bekommen. Eine Produktion der Tourismuszentrale St. Peter-Ording und der lokalen Tourismusorganisation Halbinsel Eiderstedt.